Hallo ihr Lieben, es ist schön euch zu sehen, schön, dass ich bei euch sein kann und schön, dass ich heute sprechen kann zu euch. Ihr seid ja auf einer Predigtreihe, durch die ersten Kapitel der Apostelgeschichte, wo das Evangelium, die Nachricht von Jesus, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist, dass er die Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben hat, dass er die Schuld, die wir eigentlich hätten begleichen müssen, auf seinen Deckel genommen hat, dass diese Nachricht, dass die von Jerusalem aus in die Welt hineingeht. Und ich glaube, ihr beschäftigt euch mit den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast selber, aber das sind super spannende Kapitel. Das macht richtig Bock, die zu lesen. Und was ich so cool finde, an dieser Stelle, eigentlich diese Schnittstelle von den Evangelien zu der Apostelgeschichte, ist dieses, dass in den Evangelien geht es ja im Wesentlichen um eine Person. Kann man mich übrigens gut hören? Ist so okay? Da geht es ja im Wesentlichen um eine Person. Also es gibt einen Held in den Evangelien, das ist Jesus, logisch. Ne? Er ist der Sohn Gottes, er hat immer voll und ganz erfüllt, was Gott von ihm wollte und er war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und in der Kraft des Heiligen Geistes hat er Wunder getan. Er ist der Held natürlich der vier Evangelien. Aber dann lesen wir so am Ende der Evangelien immer wieder so interessante Sachen wie zum Beispiel in Johannes 20, 21, glaube ich, wo Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. So, ich habe es jetzt vorgemacht, jetzt seid ihr dran. Und dann pustete er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und genau das lesen wir dann am Anfang der Apostelgeschichte, wie eine ganze Gruppe von Leuten erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Die waren da, haben gewartet, das waren gläubige Leute, die haben an Jesus geglaubt und haben gewartet und gebetet, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und genau das ist dann passiert. Und dann plötzlich sind es einige Leute, eine ganze Gruppe von Leuten, die jetzt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben und die jetzt von den großen Taten Gottes reden. Und dann lesen wir weiter und es ist nicht nur noch Jesus, der eine Held, sondern jetzt ist es Jesus, der von seiner Kraft, sein Heiligen Geist, die Kraft des Geistes, jetzt an viele andere gibt und diese vielen anderen, die gehen jetzt raus in die Welt und verteilen das. Und plötzlich ist da so ein Petrus, der hat Jesus gerade noch dreimal verleugnet und der steht jetzt vor Tausenden von Leuten und predigt unerschrocken von Jesus und es bekehren sich 3000 Leute. Kurz danach kommt noch Johannes dazu, dann ist der auch einer der Helden und es wird ein Typ geheilt und wieder predigen sie und sie haben Widerstand und sie sind irgendwie, schaffen sie das da nicht irgendwie einzuknicken vom Hohen Rat, dann ist es die, kurz danach ist die ganze Gemeinde von der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, schwärmt, die all ihre Güter miteinander teilen und den Armen geben. Dann sind plötzlich 7 Diakone da, von denen er gesagt wird, dass die einen guten Ruf hatten und sie waren voll des Geistes und voll von Weisheit. Dann ist da ein Stephanus, der war voll Kraft und Glauben und durch den sind Zeichen und Wunder passiert und der ist dann letztlich auch für Jesus gestorben. Dann ist da Philippus, über den geht's heute. Später kommen noch andere dazu, Saulus, Paulus und Ananias und so weiter. Und das finde ich cool, dass daran so deutlich wird, in der Apostelgeschichte und in der Kirchengeschichte, auch hier, gibt es nicht eine Person, die alles macht, sondern wir alle sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir alle sind berufen, rauszugehen und Jesus nachzumachen, wo auch immer wir sind. Ich möchte mit uns heute das Kapitel 8 der Apostelgeschichte angucken und besonders den Typen namens Philippus und seinen Dienst. Was wissen wir von dem Philippus? Philippus ist einer der Diakone der Gemeinde in Jerusalem. Der war dafür angestellt oder zumindest eingesetzt dafür, dass er so die sozialen Dienste der Gemeinde verwaltet. Und wie das damals so war, war, dass es irgendwann in der Gemeinde in Jerusalem, bei den Christen in Jerusalem, eine richtig fette Verfolgungswelle kam. Ein Typ namens Saulus, der später Paulus wurde, hat die Christen ganz heftig und brutal verfolgt. Und die Leute mussten fliehen aus Jerusalem raus. Und sie sind geflohen von Jerusalem aus nach Judäa und Samaria. Und zu denen gehörte auch Philippus. Es ist total interessant, weil überall, wo die Leute hingingen, die ja fliehen mussten aus Jerusalem, haben sie die Botschaft von Jesus weitergetragen. Und sie haben das so weitergetragen wie so ein Virus. Ja? Und Saulus, der eigentlich damals dem Christentum ein Ende setzen wollte, hat eigentlich durch seine Verfolgung dazu beigetragen, dass es sich immer noch weiter ausbreitet. Und das ist genau das, was wir ganz am Anfang der Apostelgeschichte lesen, wo Jesus sagt, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Philippus ist in Samaria gelandet und wir lesen davon, wie er in Samaria war und die Chance genutzt hat und den Leuten von Jesus erzählt hat. Er hat gepredigt und er hat Zeichen und Wunder getan. Und in Samaria war das eine richtige Erweckung, die da passiert ist. Oder in einer Stadt in der Region Samaria ist eine richtige Erweckung passiert. Die Leute waren super offen dafür. Und die haben das alles offen und dankbar in Empfang genommen. Und er hatte hohes Ansehen. Und die waren begeistert von den Zeichen, die er tat. Und Dämonen sind ausgefahren. Und dann gab es einen Typen da, von dem wird mir gesagt, er war Zauberer. Und er hatte die ganze Stadt in seinem Bann. Aber auch der kam dann zum Glauben. Und der Philippus hat einen richtig erfolgreichen Dienst in dieser Stadt in Samaria. Nun, das ist das eine, was richtig abgefahren ist, dass so viele Leute zum Glauben gekommen sind und dass diese ganzen Wunder passiert sind. Aber was auch super spannend ist, ist, dass die Leute von Samarien eigentlich von den Leuten in Jerusalem, von den Juden, von den ganz strenggläubigen, richtig gläubigen Juden total verhasst waren. Zwischen diesen beiden Gruppen waren richtige Gräben. Da sind ganz viele Verletzungen passiert. Da gab es ganz tiefliegende Konflikte. Und dass jetzt plötzlich einer aus Jerusalem kommt und von der Erlösung Gottes spricht durch Jesus, von dem König der Juden, der auch für diese Leute gestorben ist und dass Vergebung möglich ist und dass sie jetzt Kinder Gottes genannt werden können, das ist ein total abgefahrenes Wunder. Und es ging sogar noch so weit, dass ja sogar die Apostel höchstpersönlich aus Jerusalem, die noch in Jerusalem geblieben waren, dass sie sogar dann sich auch auf den Weg gemacht haben bis nach Samaria, bis zu diesen Leuten und für diese Leute gebetet haben, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und die wurden dann auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also in Samaria ist was ganz Besonderes passiert. Leute sind zum Glauben gekommen, Wunder sind passiert, aber es ist auch Versöhnung zwischen zwei Gruppen passiert, zwischen zwei in der Communities, die eigentlich total verstritten waren. Und ich weiß nicht, was Philippus gedacht hat nach diesem Dienst. Ich weiß nicht, was du denken würdest, wenn du in irgendeine Stadt gehen würdest und dann haufenweise Leute kommen zum Glauben, passiert super viel. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Philippus dachte, hier bleibe ich. Ne? Das passt hier gut, ne? Hier habe ich Erfolg, ne? Das ist so der Ort, wo ich hingesetzt bin und hier kann ich ein Segen sein. Und genau hier fängt unsere Geschichte an, die wir uns heute angucken, die wir heute lesen. Ein Bote Gottes sprach zu Philippus, das war ziemlich sicher ein Engel. Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Die führt durch eine einsame Gegend. Da stand er auf und ging los. Kurzer Punkt. Da stand er auf und ging los. Philippus hat sich nicht zur Ruhe gesetzt. Philippus ist nicht da geblieben, hat nicht gesagt, oh, hier ist es gut. Er hat nicht 100 Jahre gerungen mit sich, oh, ist das jetzt wirklich Gott? Oder muss ich das jetzt alles aufgeben, was ich jetzt aufgebaut habe? Philippus hört Gott und er geht einfach los. Und dort auf dem Weg begegnete er einem Schwarzafrikaner. Der war ein Eunuch, ein Minister der Kandake, der Königin der Sudanesen. Er war verantwortlich für ihre gesamte Finanzverwaltung. Dieser Mann war gekommen, um in Jerusalem Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise und saß auf seinem Wagen. Dabei las er im Buch des Propheten Jesaja. Philippus hört von Gott, mach dich jetzt auf den Weg, auf diese einsame Straße. Und Philippus weiß nicht mehr. Er weiß nur, er soll da hingehen. Und dann steht er da und dann sieht er diesen einen Wagen da langfahren. Zufällig fährt genau dieser eine Wagen da lang. Und da ist einer, der kommt vom Ende der Welt. Das war für die damals das Ende der Welt. Nordafrika, Sudan, das war völlig weit weg. Und dieser Typ, der war ein Eunuch, sagt man. Ja, der war ein hoher Beamter einer Königin, der war ein Finanzverwalter, der Mann hatte Geld, der hatte Einfluss, aber was damals häufig halt so war, war, dass die Eunuchen waren, das bedeutet, dass die kastriert waren, damit sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können und damit sie dem König oder wer auch immer dann da halt so ist, nicht zur Konkurrenz werden. Jetzt muss man aber wissen, im Judentum war es für diese Leute, war dieser Mann nicht nur ein Heide, sondern der war auch ein Eunuch und damit völlig widerwärtig. Der durfte nicht am Gottesdienst natürlich teilnehmen. Und es gibt jüdische Schriften darüber, dass Eunuchen, dass man gar nicht mit denen reden soll, dass man die überhaupt nicht irgendwie beachten soll, ja, dass man sie behandeln soll wie Männer, die ihre Kinder getötet haben. Es kann gut sein, dass dieser Mann sich selber dafür entschieden hat, dass er die Chance hatte auf diesen hohen Posten als Beamter. Und er wusste, das ist die Konsequenz und er hat sich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen, um diesen Posten zu bekommen. Für Juden war das undenkbar. Das war ein Mensch, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Und dann lesen wir weiter. Da sagte der Geist Gottes zu Philippus, geh dorthin und bleib an dem Wagen dran. Und Philippus rannte voraus und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Und da fragte er ihn, verstehst du, was du da liest? Der antwortete, wie kann ich denn, wenn mich niemand dabei anleitet? Und dann bat er Philippus, auf den Wagen aufzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Der Abschnitt aus dem Buch Gottes, den er gerade las, lautete, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, ja wie ein Lamm, das verstummt vor dem, der es scheren will. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Und wer kann beschreiben, wie es mit seinen Nachkommen weitergeht? Denn sein Leben wird von der Erde fortgenommen. Und da sagte der Minister zu Philippus, bitte sag mir, über wen spricht der Prophet hier? Redet er über sich selbst oder über jemand anderen? Und Philippus ergriff das Wort, ausgehend von dieser Stelle in Gottes Buch, erklärte er ihm die gute Botschaft von Jesus. Dieser Mann hat sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht, um dort Gott anzubeten, ziemlich sicher hat er dort feststellen müssen, dass er keine Chance hat, so richtig am Gottesdienst teilzunehmen. Und dass er für die Juden jemand ist, der sich Gott nicht nahen kann. Er hat sich auf den Weg gemacht, er war auf der Suche nach Gott. Vielleicht hatte er, ich weiß nicht, wie viele Tage es ungefähr war, aber es waren zwischen ungefähr 50 bis 100 Tage Reisen. Und jetzt ist er auf dem Rückweg. Und er liest diese Stelle im Jesaja. Und er fragt sich, was hat das zu bedeuten? Was hat es auf sich mit diesem Gott? Und wie aus dem Nichts kommt plötzlich ein fremder Kerl und rennt neben seinem Wagen her. Und er hört, was er liest und sagt, verstehst du, was du da liest? Verstehst du das? Und die Stelle, die gelesen wird, handelt von Jesus, der ja geschlachtet wurde wie ein Lamm, der gestorben ist, der vor die Richter geführt wurde, der sich mehrere Male hätte Widerspruch einlegen können, der sich aber entschieden hat zu schweigen, der auf sein Recht verzichtet hat, damit wir gerecht werden können vor Gott. Und dann lesen wir weiter. Und während sie so miteinander unterwegs waren, kamen sie an eine Wasserstelle. Und da sagte der Eunuch, schau, da gibt es Wasser. Gibt es noch irgendetwas? Gibt es etwas, was mich daran hindern könnte, dort untergetaucht zu werden? Ich weiß nicht, wie du das liest, wie du das hörst, aber ich spüre da so ein Ding bei diesem Eunuchen. Ja, gibt es irgendwas, was mich noch daran hindert, an jetzt Teil der Familie Gottes zu sein, voll und ganz angenommen zu sein von Gott? Der hatte gerade das in Jerusalem erlebt und er weiß, eigentlich dürfte er nicht. Aber er hört jetzt von Jesus, er hört von dem Angebot der Vergebung der Sünden. Er hört von der Gnade Gottes. Ach, gibt es irgendwas, was mich jetzt noch hindert? Und dann ließ er den Wagen anhalten. Sie stiegen beide ins Wasser hinein, Philippus und der Minister, und er taufte ihn. Und als sie dann wieder aus dem Wasser herausstiegen, packte der Geist Gottes der Geist Gottes des Herrn den Philippus. Von diesem Augenblick an sah der afrikanische Finanzminister ihn nicht mehr, doch er setzte seinen Weg fort, voller Freude. Und Philippus wurde in Aschdod gesichtet und von da aus durchzog er alle Ortschaften und gab dort Gottes gute Nachricht weiter, bis er nach Caesarea kam. Später lesen wir, dass er da eine Familie gründete oder auf jeden Fall dann vier Töchter hatte, die sehr prophetisch unterwegs waren. Und wir lesen natürlich auch, das seht ihr, wie der Geist Gottes ihn packte und ihn vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, weggebeamt hat oder sowas. Das Thema ist, dass Philippus Grenzen durchbricht. Philippus ist ein Grenzdurchbrecher und genau das lesen wir in diesem Kapitel. Philippus durchbricht zuerst die Grenze der Juden zu den Menschen in Samarien. Und jetzt geht es weiter. Jetzt durchbricht er die nächste Grenze, nämlich nicht zu den Menschen vom Ende der Welt. Und nicht nur die Grenze, sondern auch zu Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben dürften. Diese Eunuchen, die für die Juden widerwärtig waren. Es ist unvorstellbar, dass Gott jetzt diesen Menschen erreicht. Und in der Geschichte ist so klar, dass Gott der ist, der die Initiative ergreift. Philippus ist der Handelnde, aber Gott ist eigentlich der, der diese Sehnsucht des Eunuchen spürt, der wahrgenommen hat, dass er sich auf den Weg gemacht hat nach Jerusalem, um da anzubeten. Und ich weiß nicht, wie es ihm da ging, aber Gott ist es, der dann Philippus auf den Weg schickt. Gott ist es, der dem Eunuchen die Hand reicht und sagt, ich gebe dir jetzt Zugang zu mir. Du kannst mein Sohn werden, du kannst mein Kind sein. Es ist die Initiative Gottes. Und für Philippus, glaube ich, war das, was er getan hat, was völlig Natürliches. Weil das war das, was immer von Jesus bekannt war. Er hat einfach nur dem Vorbild von Jesus gefolgt. Jesus war schon bekannt als der, der immer wieder Grenzen durchbrochen hat. Jesus war der, der mit Sündern gefeiert hat. Jesus war der, der Leute, die ansteckende Krankheiten hatten, berührt hat und sie geheilt hat. Jesus ist zu den Losern der Gesellschaft gegangen und hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Ja, Jesus war ja von Anfang an der, der die Grenzen überwunden hat und der die größte Grenze der Menschen überwunden hat, nämlich die Trennung zwischen Mensch und Gott durch Sünde, indem dass er ans Kreuz ging und dass er in die Hölle gefahren ist, damit wir keine Grenze mehr zwischen uns und Gott erleben müssen. Und es ist dieser Jesus, der uns alle ruft, hinauszugehen in alle Welt und das Evangelium zu bringen. Ja, er ruft uns in andere Kulturen. Er ruft uns zu Menschen, die uns völlig fremd sind. Er ruft uns, dich und mich dazu, Grenzen zu durchdringen, Grenzen zu durchbrechen. Dass wir nicht in unserer eigenen Suppe schwimmen, in der wir uns wohlfühlen, sondern rauszugehen. Ja, wir machen so gerne Jesus zu unserem Jesus, ne? Wir machen so gerne Jesus zu dem, der die Leute mag, die wir mögen, der die Leute ablehnt, die wir ablehnen, der die Partei wählt, die wir wählen, der feiert, wie wir feiern, der gerne mit unseren Leuten rumhängt und der uns natürlich auch nur zu diesen Menschen beruft, die uns auch nahe sind, die uns liegen. Aber der Engel sagte zu Philippus, steh auf und geh. Steh auf und geh, mach dich auf, durchbreche diese Grenzen. Und Jesus ist es, der sagt, geht hin, geht hin. Er sagt nicht, lasst kommen oder wartet ab. Er ruft uns, er ruft dich und mich, rauszugehen und Grenzen zu überwinden, nicht abzuwarten. Es gibt ein paar Leute, die sind richtige Vorbilder darin für mich. Gerade letztens gab es eine Gruppe von ein paar Männern bei uns aus der Gemeinde, aus dem Zentral. Die haben sich über mehrere Jahre um einen Typen gekümmert. Dieser junge Mann ist nicht mehr aus seiner Wohnung rausgekommen. Psychisch total krank und hat sich tierisch gehen lassen. Der hatte eine Angststörung, hat seine Wohnung nicht mehr verlassen und irgendwann hat er sein Sofa auch nicht mehr verlassen. Für gar nichts. Hat sich das Essen immer kommen lassen, war total ungesund. Und diese Gruppe von ein paar Männern aus dem Zentral, die waren eigentlich völlig anders. Und die hätten diesen Typen niemals in ihrer Lieblingskneipe begegnet. Es gab keine natürliche Überschneidung mit ihm und denen. Aber die haben sich auf den Weg gemacht und haben diese Grenze überwunden. Und die sind da teilweise mehrfach die Woche hin, über 2 Jahre, glaube ich. Mindestens einmal die Woche sind sie dahin. Ich war einmal nicht dabei. Ich meine, es ist jetzt kein Ort, wo ich unbedingt immer sein will. Die Wohnung war völlig zugemüllt, war völlig dreckig. Sie haben ihm immer wieder geholfen, aufzuräumen. Sie haben Essen mitgebracht, dann haben die zusammen gekocht und sie haben sich einfach angefreundet. Manchmal zusammen Fernseher geguckt, Fußball geguckt. Und die haben für ihn gebetet, die haben ihm Jesus vorgestellt, die haben ihm die Hände aufgelegt, dass er den Heiligen Geist empfängt. Er fing an, in Sprachen zu beten. Die haben so einen Seelsorgekurs mit ihm gemacht, jede Woche. Es ging eigentlich inhaltlich kaum weiter. So, aber sie waren einfach da bei ihm. Sind einfach bei ihm geblieben. Und haben ihn lieb gehabt und waren seine Freunde. Vor kurzem ist dieser Typ gestorben. Die Beerdigung war, und es waren im Wesentlichen die paar Typen aus dem Zentral da. Der eigene Vater ist nicht gekommen. Ich glaube, eine Schwester oder ein Bruder oder so, glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Und dann sagte die Mutter zu einem vom Zentral, ich wusste gar nicht, dass der Freunde hat. Ich wusste gar nicht, dass es Leute gibt, die so sind wie ihr und die irgendwas mit dem zu tun haben. Und das Ding ist, die Jungs aus dem Zentral, die Kerle aus dem Zentral, die werden ihn wieder treffen. Der Typ hat Jesus angenommen. Und er gehört jetzt in der Ewigkeit zu Jesus. Der ist vollkommen geheilt und vollkommen gesund jetzt. Und hätten die diese Grenze nicht überwunden, hätte er Jesus nicht kennengelernt. Es brauchte jemanden, der nicht abwartet, bis der Typ rauskommt. Der nicht abwartet, bis er in unsere Gottesdienste kommt. Sondern es brauchte Leute, die hingehen und die über seine Schwelle gehen. Und die ihn besuchen und treu sind und treu bleiben. Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte von Philippus? Ich glaube, das, was Lukas, der das aufgeschrieben hat, uns kommunizieren will, ist, dass es bedeutet, Jesus nachzufolgen, bedeutet zwangsläufig, Grenzen zu überwinden. Grenzen hin zu den Menschen zu überwinden. Und er nimmt Philippus hier als Vorbild. Aber ich möchte dich fragen, bist du bereit zu gehen? Bist du bereit zu gehen? Es kann gut sein, dass es hier Leute gibt heute, wo Gott sagt, steh auf und geh. Und steh auf und geh in ein anderes Land. Nicht für ein Gap Year nach Australien, sondern steh auf und geh in ein anderes Land, wo die eine andere Sprache reden und bleib da. Das könnte sein. Es kann gut sein, dass viele hier bleiben sollen. Aber dann frage ich dich trotzdem, wer ist denn in deinen 500 Metern? Im Radius von 500 Metern um den Ort, wo du wohnst, wer sind da die Leute, denen es dreckig geht? Wo ist da die Frau, die zu Hause geschlagen wird? Wo ist da das Kind, was keine warme Jacke im Winter hat? Wo ist da der Schüler, der niemanden hat, der ihm hilft? Wo sind da die Leute, wo du sagst, da gibt es irgendwie keine Verbindung hin, keinen Kontakt hin, aber wo Gott sagt, steh auf und geh. Steh auf und geh. Wir werden jetzt ein bisschen beten. Und ich würde dich darum bitten, dass du den Mut aufbringst, dass wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dass wenn Gott sagt, steh auf und geh, dass du gehst. Dass du die heute fällst. Dass du heute sagst, okay Gott, wenn du es mir sagst, dann stehe ich auf und gehe. Und ich habe keine Ahnung, ich werde dir nicht sagen, geh nach Sibirien oder sowas. Ja? Aber es könnte sein, dass Gott dir heute Abend sagt, okay, dann geht's jetzt los. Und wenn es nicht woanders ist, wenn es nicht in einem anderen Land ist, dass Gott dir aber vielleicht Leute zeigt jetzt in deiner Nachbarschaft, in deiner Sphäre des Einflusses. Und wir werden ein bisschen beten, wir werden den Heiligen Geist bitten zu kommen und er wird kommen. Ich weiß aber nicht, was er dann tut, aber wir gehen davon aus, dass er weiter mit uns kommuniziert und dass er wahrscheinlich einige von uns berühren wird, auf seine Art und Weise. Wollen wir ein bisschen beten? Seid ihr ready? Ja? Es gibt manche von uns jetzt gerade, die haben vielleicht total Schiss, Gott zu sagen, okay, ich glaube, ich sag ja. Und Philippus wusste auch nicht genau, was dann da passiert. Er kannte nur den ersten Schritt. Aber es gibt manche von uns, die sagen, ja, ich will, ich traue mich zu sagen, ja, ich will. Und es stehen jetzt schon manche, aber für manche wäre das jetzt, ich werde nachher darum bitten, dass wir alle uns hinstellen, aber es gibt manche, die jetzt ein deutliches Zeichen setzen wollen und sagen wollen, ja, ich will, und damit stehen sie auf. Und für manche ist es gut, dieses klare Zeichen zu setzen. Wenn du merkst, dass Gott dich jetzt gerade darum bittet und du möchtest dem Ausdruck verleihen, dann kannst du dich jetzt hinstellen. Macht doch mal eure Hände auf, die ihr jetzt gerade steht. Macht doch mal eure Hände auf und ich möchte jetzt dafür beten, dass der Heilige Geist euch beginnt zu berühren. Und ich bete jetzt ein ganz kurzes Gebet. Und ich sag dir mal kurz, ist völlig okay, wenn du Angst hast davor. Und Lukas wäre wirklich sehr nett gewesen, hätte er uns auch noch mal ein bisschen was über das Innenleben von Philippus gesagt. Aber ich bin relativ sicher, dass Philippus einer von uns war und dass er eigentlich richtig Bammel hatte, auf diese einsame Straße zu gehen. Es ist nicht falsch, Angst davor zu haben. Es ist kein Zeichen dafür, dass du irgendwie nicht gläubig genug bist oder irgendwie sowas. Alle Glaubenshelden in der Bibel hatten Angst. Ich bete jetzt einmal ganz kurz. Und du bist einfach da und entspannst dich. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst. Und wir beten, dass du kommst, nicht als wärst du noch nicht da, du bist ja schon lange da. Aber wir beten, dass du kommst und diesen Raum weiter einnimmst. Und dass du auf uns fällst. Und du, Herr, bewirkst das Wollen und das Vollbringen. Danke, Jesus. Füll diesen Ort weiter. Fall weiter auf deine Kinder. Und ich bete, Herr, für die, die eigentlich wissen, dass du sie auch in andere Länder rufst. Und Gott hat mir das jetzt nicht explizit gezeigt. Ich denke, es ist nur statistisch relativ wahrscheinlich, dass Gott manche von, wir sind vielleicht 100 Leute heute oder sowas, dass Gott manche von uns in andere Länder ruft. Ich bete, dass du denen Mut gibst und Kraft gibst, Herr. Dass du sie salbst mit Kraft. Dass du das finanzierst, Herr. Und ich bete, Herr, dass du unser Herz brichst für das, was dein Herz bricht. Und manche sind jetzt gerade hier, die scannen gerade ihre Nachbarschaft und dir fallen Leute ein aus deiner Nachbarschaft, denen es dreckig geht. Und manchen von denen kann man es noch gar nicht richtig absehen. Aber Gott bricht, fängt an, dein Herz für diese Leute nicht zu brechen. Und das ist gut und ich mache dir Mut, dass Gott das weitermachen darf. Die merken, dass Gott jetzt gerade beginnt, mit ihnen zu sprechen über ihre 500 Meter, über ihren Radius von 500 Meter oder einem Kilometer, ist ja Latte, ne? Sondern die das merken, könntet ihr gerade mal aufstehen. Ich möchte auch für euch beten. Und ich segne euch auch. Brich ihr Herz weiter, Herr, für das, was dein Herz bricht. Und ich bete, Herr, dass du Türen öffnest, dass du Möglichkeiten gibst, so wie Philippus sie auch hatte, dass er einen Anknüpfungspunkt gefunden hat. Herr, mach es ihnen leicht, Kontakt aufzunehmen mit den Menschen und ihnen deine Liebe zu zeigen. Komm, Heiliger Geist, und gib ihm Kraft, die Grenzen zu überwinden. Auch eigenen Ekel zu überwinden. Eigene Angst davor, was denken andere Leute, wenn die das mitkriegen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir werden jetzt ein bisschen weiter Lobpreis machen. Und es gibt einige von euch vielleicht, es haben jetzt manche reagiert. Bleibt ruhig in dieser Haltung, bleibt ruhig in dieser Haltung. Wir werden jetzt hinten für Leute beten und ich mache dir Mut, wenn du merkst, dass Gott etwas begonnen hat an dir, dass du darauf so reagierst, dass du dir jetzt noch Gebet holst. Und ich würde dir empfehlen, dass du es einer Person sagst, besonders wenn du jetzt eine Entscheidung getroffen hast, dass du es einer Person sagst, denn das macht es oft noch fester. Und dann würden wir sehr gerne für dich beten. Ansonsten werden wir jetzt weiter uns einfach auf Gott fokussieren und ihn anbeten. Vielen Dank fürs Zuhören.